Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Heinrich Steinfest mit seinem Roman Gemälde eines Mordes. Steinfest ist einer der vielseitigsten Autoren der Gegenwart und überrascht mit jedem Roman aufs Neue. Sein einarmiger Ermittler Cheng ist längst eine Kultfigur, viel mehr als ein Privatdetektiv. Begleiten Sie uns in die Abgründe der internationalen Verbrechen, obwohl alles ganz harmlos mit einem süßen Wombat beginnt. Ja, lieber Heinrich, auf dem Cover deines neuen Buches ist ein Tier. Man sagt ja immer, Tiere auf dem Cover sind besonders gut für den Verkauf der Bücher, wenn sie in den Buchhandlungen liegen. Man sagt ja auch immer, dass Katzen ziemlich gut sind für den Verkauf. Was ist denn das für ein Tier und wie ist das auf dein Cover gekommen?
Also, wenn ich so nachdenke, glaube ich, dass ich vor fast allen meinen Büchern Tiere habe oder zumindest überwiegend Tiere. Aber es spielen ja auch immer wieder Tiere mit. Also Tiere, die irgendwie so eine Funktion wie göttliche Boten haben. Also es sind nicht so Kommissar Rex-Hunde, die irgendwie die Verbrecher erkennen, sondern es sind schon Tiere, die also eher unvermutet in das Leben der Menschen treten und eben ja so eine, sage ich, fast überirdische Funktion einnehmen. Die Frage bei dem Buch war Wombat oder Katze, und der Wombat, der in dieser Geschichte eigentlich die tierische Hauptrolle spielt, der ist einfach sozusagen nicht so bekannt bei uns. Deshalb haben wir uns dann für die Katze entschieden, die auch in der Geschichte vorkommt, zum Schluss hin. Aber der Wombat ist eigentlich hier die tierische Hauptfigur.
Ja, ich sagte ja, Wombats sind die heimlichen Stars, zumindest in den Kinderbuchabteilungen. Ja. Es gibt ja wirklich Bilderbücher über Wombats. Und meine Mitarbeiterin, die das Kinderbuch betreut, wie sie gemerkt hat, dass in deinem Buch ein Wombat vorkommt, hat sich gesagt, oh, das muss ich lesen, obwohl sie nie Krimis liest.
Aber. Ja, es kann gut sein, dass wenn wir ein Kinderbuch gemacht hätten, dann hätte ich mich, glaube ich, mit dem Wombat als Covertier durchgesetzt. Als Erwachsenenbuch hat man sich dann doch eher für die Katze entschieden.
Der Titel ist ebenfalls geheimnisvoll, Gemälde eines Mordes. Wenn man deine Bücher kennt, weiß man natürlich, dass es jetzt nicht so simpel ist. Also es bedeutet jetzt nicht, dass wir ein Bild betrachten, in dem gerade ein Mord passiert. Wie muss man sich denn das Gemälde oder was ist das für eine Metapher? Wie bist du auf diesen Titel gekommen?
Ich habe mit mir auch da gerungen zwischen dem Titel Fälschung eines Mordes und Gemälde eines Mordes. Denn es geht hier also wirklich um Fälschungen. Und und bei Gemälden ist ja das auch hin und wieder der Fall, nicht? Also es geht um ein Bild der Wirklichkeit, das aber sich eben als eine Fälschung, eine Täuschung herausstellt. Der Sinn einer Fälschung ist ja, als solche nicht erkannt zu werden, nicht? Also das ist ja nicht ein Witzbild mit Achtung, hier sind 6 Fehler, sondern der Sinn der Täuschung, der Fälschung ist es eben so perfekt wie möglich zu sein und zumindest über einen längeren Zeitraum die Betrachter zu täuschen. Und das ist bei diesem Gemälde, das ein politisches Gemälde ist oder das Gemälde eines Attentats, eben auch der Fall.
Also wir werden dann gleich aufklären, das Ganze spielt nicht im Kunsthistorischen Museum.
Es Nein, mein nächster Gemälde. Roman spielt tatsächlich im
Nein.
Kunsthistorischen
oh
Museum.
Gott, Spoiler-Alarm.
Also er beginnt, deshalb ist es nicht so schlimm, das zu sagen, dieses Buch nicht.
Okay, also wir begegnen hier einem alten Bekannten in deinem Buch, dem Privatdetektiv Markus Cheng. Es soll ja Menschen geben, die ihn noch nicht kennen. Vielleicht magst du ihn ganz kurz vorstellen. Wer ist denn dieser Cheng?
Das ist eine Figur, die ich Mitte der 90er Jahre entwickelt habe, oder die Figur hat sich mir aufgedrängt, je nachdem. Und der war im ersten Roman, also es war nie als Serie angelegt. Ich hatte einen ersten Roman geschrieben und an dessen Ende die Hauptfigur leider einen Arm verliert und auch sonst sozusagen recht zerstört aus dieser Geschichte herausgeht. Und damit war es für mich auch beendet. Es kam dann ein anderes Buch, Nervöse Fische. Und als ich nach Stuttgart ging, hat sich eben diese Figur gewissermaßen wieder gemeldet und ist mit mir zusammen nach Stuttgart gegangen für ein zweites Buch. Es kam ein drittes Buch, das war dann angeblich der letzte Fall. Dann gab es ein viertes,
ein allerletzten.
Es ging so. Und die Figur, und es ist eben nicht wie eine klassische Serie, also wo also ein Buch nach dem anderen kommt, sondern es waren ja viele Bücher dazwischen. Zwischen 4 und 5 waren, glaube ich, 10 Jahre Unterschied. Und jedes Jahr ein Buch, als Vielschreiber hatte ich ja jedes Jahr ein Buch, Krimis, Nicht-Krimis. Und der Cenk ist die einzige Figur, die wirklich sozusagen konstant, zwar mit großen Abständen, aber immer wieder kam. Und in dem Sinn natürlich auch ein Begleiter meines Lebens, meiner Entwicklung, auch meiner stilistischen und sprachlichen Entwicklung. Die Romane, der erste Roman, das ist fast wie ein Comicstrip. Ja? Und ich denke, dass die nach und nach hat sich eben auch der Ton gewandelt. Die Figur ist gleich geblieben, allerdings natürlich dann auch mit mir gealtert und ist mir einfach sehr lieb geworden. Der Name sagt es, Markus Cheng, chinesischer Abstammung, etwas, was er sehr stark sozusagen von sich weist, weil er sich zutiefst als Wiener und Österreicher wahrnimmt, aber aufgrund seines Äußeren natürlich immer wieder mit dem, ich möchte schon fast sagen, Vorwurf des Chinesen konfrontiert ist. Und das ist ja auch immer wieder ein Thema in den Geschichten, aber auch da natürlich abgewandelt im Zuge dieses langen Zeitraums.
Da, wie viel der Cheng ist das jetzt?
Das ist jetzt das siebte.
Das siebte. Also im siebten Cheng ist Cheng auch ein bisschen mehr noch zerstört, sage ich jetzt einmal. Da werden wir dann nachher noch darüber reden. Ja, wenn man das genau liest, was da vorne draufsteht, Gemälde eines Mordes, Untertitel, Frau Wolf und Cheng ermitteln. Da hat sich irgendwas verschoben, oder?
Ja, also ich muss einmal eines sagen, weil du schon auf die Zerstörung hingewiesen hast. Ich muss natürlich sagen, dass im Großen und Ganzen diese Romane auch dazu gedient haben, die Figur wieder zusammenzusetzen. Also nach diesem sozusagen, nach dieser Ouvertüre des ersten Romans. Und er auch immer eleganter wurde, für meine Begriffe auch immer komplexer und kompakter und auch gerade durch seine Einarmigkeit. Die Einarmigkeit hat durchaus, finde ich, auch Bezüge der Perfektion. Also nur dadurch ist er eigentlich ganz. Und das mit der Frau Wolf ist eben so, dass eben im vorletzten Teil dieser Serie er zur Einsicht kam, beziehungsweise zusammen mit seiner Assistentin, einer gewissen Frau Wolf, dass die Rollen nicht stimmen. Also beziehungsweise er hat erkannt, das war jetzt nicht im Zuge irgendeiner Fairness oder einer sozusagen neuen Geschlechterorientierung, sondern wirklich zu sagen, ich bin der bessere Assistent und sie sind die bessere Detektivin. Ja? Und es hat ja auch angefangen damit, dass er in der Taubstummengasse sein neues Büro hatte, dort einen Vorraum und gesagt hat, dieser Vorraum schreit nach einer bestimmten Figur, schreit nach einer Sekretärin, einer Assistentin. Und da in dieses Zimmer kam dann eben auch Frau Wolf. Aber eben im Zuge der ganzen Geschichte, der schlaflose Cenk, hat er eingesehen, dass es eigentlich umgekehrt sein sollte. Und beide sind sozusagen zufrieden mit ihrer neuen Rolle. Wobei es ja nicht, sage ich mal, sie ist die Chefin, aber er ist natürlich gleichberechtigter Ermittler in diesem Fall. Und während dem letzten Roman die Möbel des Teufels eigentlich der Fokus mehr auf der Frau Wolf wieder lag, würde ich sagen, ist natürlich dieses Buch schon sehr dem Markus Chen gewidmet.
Mir fällt gerade ein, das müsste man vielleicht in die Ratgeber-Ecke stehen für diverse Chefs, die ihren Rollen nicht gerecht werden.
Es ist ja für ihn keine Niederlage, genau, nicht der Wechsel, genau, sondern im Gegenteil, ein Einfügen in eine Rolle, die er als die für sich bessere erkennt.
Wir müssen auch ein bisschen über den Inhalt des Krimis natürlich sprechen, was ich immer besonders schwierig finde, weil in einem halbstündigen Gespräch über einen Krimi zu reden, ohne alles zu verraten, birgt gewisse Gefahren, sage ich mal.
Wie bei jeder Lesung. Ja,
wie bei jeder Lesung, nicht, ja. Genau. Was kannst du denn erzählen über den Krimi?
Naja, ich kann den Anfang erzählen, nicht?
Genau.
Also es geht um einen gewissen Oliver Roschek, das ist ein Zoologe, Ehemann einer offensichtlich gut situierten Dame, die eine Villa in der Nähe von der Wottoperkirche hat. Das ist so ein Schauplatz, den ich immer ganz gerne verwende, der auch im dritten Cheng schon mal vorkam. Das
Vielleicht erzählst du für die Nicht-Wiener noch, wo die
Kirche ist. Ja, die Wottoperkirche ist sozusagen am Arsch von Wien, wenn man das so sagen darf. Also wirklich ganz weit draußen in Mauer am Georgenberg und ist für meine Begriffe die schönste Kirche, die es gibt. Also vom Fritz Wottoper, dem Bildhauer, entworfen eine, man könnte sagen, eine begehbare Skulptur oder eine zur Skulptur oder eine Kirche, die eben wirklich zur Skulptur wurde oder umgekehrt. Und ja, und dort steht eben auch diese Villa der Frau Roschek und dorthin kommt Cheng und wird eben beauftragt, den Oliver Roschek, einen bekannten Wombat-Forscher, der in Australien verschwunden ist, sich auf die Suche nach ihm zu begeben, zusammen mit der Frau Wolf. Also am Anfang schaut es halt einfach so aus, als sei der, ja, ich meine, es ist ein Zoologe, das klingt jetzt zunächst mal auch recht harmlos und der Verdacht liegt auch nahe, dass der sich halt irgendwie da sozusagen aus seinem alten Leben verabschiedet hat und irgendwo ein neues Leben beginnt. Er ist also wesentlich jünger als auch seine Ehefrau und ja, das schaut am Anfang so aus, wie diese typischen, in der Realität ja auch, glaube ich, sehr häufig vorkommenden Aufträge an Detektive, nämlich einfach verschwundene Menschen zu suchen. Und ja, und entwickelt sich dann auch in Australien in eine ganz andere Richtung, nämlich eben auch in eine politische Richtung.
Da sind wir schon beim nächsten Punkt, was ja in deinem Buch sehr wichtig ist, sind andere Länder, sind Reisen sozusagen. Die Schauplätze sind genauso wichtig wie die Personen in deinen Büchern, habe ich das Gefühl. Wir reisen eben nach Australien, wir können uns das sehr plastisch vorstellen. Ich habe noch nie einen Wombat gesehen, ich habe auch noch nie eine Wombat-Höhle gesehen, aber nach dem Lesen deines Buches kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Du bist ja in Australien geboren, sage ich jetzt einmal, spoiler ich schon mal, das steht ja überall, kann man überall nachlesen,
Geheimnis,
aber
ja.
wenn du darüber schreibst, reist du dann dahin, schaust du dir das alles an, du fährst zur Wottoperkirche und schaust dir die Gegend dort an, fährst du dann auch mal schnell nach Australien und guckst nach Wombat-Löchern oder hast du das eher alles in deinem Kopf?
Ich bin eigentlich ein Reisehasser, ja,
okay,
also ich
wie
bin
der Cheng.
Genauso mit dem Unterschied, dass ich ihn halt immer wieder auf diese Reisen schicke oder die Aufträge es mit sich bringen, aber er ist, also es ist ja immer so bei so Hauptfiguren, dass sie natürlich partiell Aspekte übernehmen, Tendenzen übernehmen, die eben auch vom Erzähler stammen. Wobei ich auch sagen möchte, dass für mich der Erzähler auch eine Figur ist. Ja? Also es ist schon klar, dass natürlich ein Erzähler immer sehr viel mit der Autorin oder dem Autor zu tun hat. Aber der Erzähler ist für mich wieder eine eigene Figur, auch mit eigenen Freiheiten, die ich mir zum Beispiel als Person nicht so nehmen würde. Also auch gerade was gewisse Gedanken betrifft, die der Erzähler mit einer Radikalität zum Ausdruck bringt, wo ich sag mal, ich selbst sehr viel vorsichtiger wäre. Ja, es ist so, wie ich ja manchmal auch erstaunt bin über die, also ich bin ja nicht der erste Autor, der das erzählt, dass Figuren so eine Eigendynamik haben, wo man sich immer denkt, okay, das ist jetzt aber scharf, gell? Also oder schräg oder, wobei ich jemand bin, der, was die Erzählung betrifft, in so eine Entwicklung nicht eingreift. Also ich sage nicht, okay, das geht jetzt nicht, das kann er nicht machen, ich ändere das. Ich arbeite extrem viel am Stilistischen, an der Sprache. Das ist für mich fast doppelt so viel wie das Schreiben, weil das Schreiben sehr schnell geht. Die Überarbeitung, da brauche ich dann ziemlich lang. Aber ich ändere nicht die Geschichte oder also nur maximal, was die Chronologie oder so weiter betrifft, ja, was die Komposition betrifft, aber nicht das, was geschehen ist. Das ist für mich die Wahrheit des Romans, das ist so abgelaufen. Und wenn ein Fehler passiert, dann wird dieser Fehler eher thematisiert. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, ich glaube, ich werde es dann auch vorlesen, aber ich kann es trotzdem schon verraten, wo irrtümlich die Frau Wolf einmal als Frau Cenk bezeichnet wird. Anstatt das auszubessern, füge ich eine Fußnote ein, die dieses Missverständnis oder diesen Irrtum zu erklären versucht. So wie im wirklichen Leben ja auch, wenn Fehler geschehen. Ich kann sie nicht rückgängig machen, aber ich kann sie thematisieren oder erklären.
Du könntest das im Buch natürlich rückgängig machen.
Ich kann
es im Buch
rückgängig,
natürlich. Es gibt immer die Delete-Taste, Gott sei Dank.
Absolut,
aber,
natürlich. Oder du, in der zweiten Fassung.
Du verwendest
und so,
das als
nicht?
Stilmittel sozusagen. Ja, ja. Lass uns trotzdem ein bisschen über die Recherche reden. Wir reden dann nachher über die Sprache. In dem Gemälde des Mordes, im Gemälde eines Mordes ist ja sehr viel verpackt. Man lernt sehr viel in dem Buch. Es geht um Architektur, um Kunst, um Tauchen, um die Architektur der Elbphilharmonie, um Musik von Schubert, Schönberg, Abo Pärt, was da alles drinnen vorkommt. Wie müssen wir uns da deine Arbeit vorstellen? Bist du ein radikaler Schreibtischtäter oder gehst du dann erstmal so ein halbes Jahr in die Recherche? Machst Führungen in der Elfi, machst einen Tauchkurs? Damit du weißt, wie das alles funktioniert.
Ich beginne nie mit der Recherche. Ich beginne mit dem Anfang eines Romans und ich habe keine Idee, wohin das führt. Ich habe keinen Plot. Ich kann das nicht. Ich kann also Plots, der Versuch, Plots zu entwickeln, hat bei mir immer gescheitert. Nein, ich habe einen Ausgangspunkt, eine Grundidee. Das ist in dem Fall tatsächlich eben die Suche nach diesem Oliver Roschek, der Auftrag, den Cenk erhält. Und dann entwickelt sich die Geschichte. Natürlich recherchiere ich, aber ich recherchiere im Laufe des Romans. Weil ich ja sozusagen immer in Jetztzeit schreibe, ergeben sich natürlich Situationen, für die ich dann nachschauen muss. Also ich bin kein Wombat-Forscher, ja, und habe mich natürlich dann, als dieses Tier plötzlich in der Geschichte auftaucht, damit beschäftigt. Ja. Die Elbphilharmonie, da als klar wurde, dass dieses Gebäude eine Rolle spielt, habe ich mich nicht nur theoretisch mit dem Gebäude beschäftigt, sondern habe auch einen Weg gefunden, auf dieses Dach zu gelangen und das ist wirklich faszinierend, dort oben zu stehen. Und allerdings muss ich sagen, die Szene selbst habe ich vorher schon geschrieben gehabt. Ich neige dazu, weil ich sehr an die Macht der Erfindung glaube und an die Macht der Imagination, zuerst solche Szenen zu schreiben und wenn recherchieren, dann eher nachher und sagen, okay, jetzt überprüfe ich mal, inwieweit sozusagen meine Erfindung mit der Realität übereinstimmt. Was nicht sofort heißt, ich meine, dieses Buch ist ja fiktiv. Also es gibt manche Dinge, die sind eben auch tatsächlich anders in der Realität. Ja? Aber es ist ein bewusstes Arbeiten damit. Also wenn ich dann etwas sozusagen eine Änderung in der Fiktion, also etwas, was in der Fiktion anders ist als in der Realität, wenn ich das lasse, dann habe ich einen Grund dafür. Weil ich sage, da versuche ich in der Fiktion etwas darzustellen, also etwas zu übertreiben.
Ich möchte trotzdem noch einmal auf dieses auf diese starke Ansage, ich plotte nicht, zurückkommen, weil das finde ich faszinierend. Wenn man dein Buch zu lesen anfängt, hat man ja das Gefühl, das ist eine sehr eigentlich harmlose Geschichte. Mein Gott, irgendein Mann, ein jüngerer Mann von einer älteren reichen Dame wird vermisst. Er ist Wombat-Forscher. Sie fliegen nach Australien und suchen den Wombat-Forscher. Aber eigentlich ist es eine wirklich Hardcore-Politkrimi, sage ich jetzt einmal. Es entpuppt sich dann als absoluter Politkrimi mit sehr rasanten Wendungen. Und du erzählst mir jetzt wirklich allererstens, dass am Beginn deiner Idee ein Wombat-Forscher war und kein Politkrimi, wo es um internationale Konflikte geht.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich tue mir da selbst jetzt schwer, dass zu begründen und zu analysieren, die Entwicklung von solchen Geschichten, dass das jetzt nicht harmlos bleibt. Gut, ich würde mal sagen, das ist dem Genre geschuldet. Wenn ich einen Kriminalroman schreibe, ist ja nicht meine größte Aufgabe, die so langweilig wie möglich zu sein, nicht? Umgekehrt muss ich aber auch immer betonen, ich bin natürlich, und dadurch falle ich auch ein bisschen raus aus dem üblichen Kontext des Krimischreibens, ist mir eben das, und wir hatten es ja vorher schon, ist mir das Erzählen auch sehr wichtig. Also das ist, und daraus ergibt sich dann auch dieses detaillierte Beschreiben, das mir ja in dem Moment, wo ich die Geschichte entwickle, auch selbst passiert, dass ich sage, ich will nicht einfach nur sagen, ein Mann und eine Frau sitzen in einem Raum und schreien sich an, ja? Sondern ich will diesen Raum entstehen lassen. Also ich bin auch Maler natürlich letztlich in der Geschichte. Ja. Ich sage, ich will wissen, wie der Raum ausschaut. Ich will wissen, wie es da riecht. Ja. Ich will wissen, was für eine Temperatur da ist und das auch dann noch beschreiben in einer bildhaften und originellen Sprache, damit es einfach für die Leserin und den Leser spürbar wird. Und das hilft mir natürlich auch selbst, in der Geschichte vorwärts zu kommen und sagen, okay, so wie ein Leser ja nicht die ganze Zeit sich denkt, aha, ich bin jemand, der in einem Sessel sitzt und ein Buch liest, ja, sondern in der Geschichte drinnen ist, bin ich auch nicht jemand, der sagt, ich sitze auf einem Schreibtisch und schreibe ein Buch. Nein, ich bin in der Geschichte, ich bin bei den Figuren oder gewissermaßen in den Figuren. Und wurde nach und nach klar, was für eine Dimension sich da entwickelt. Dass also die Frau Wolf und der Herr Cenk, die bald kapieren, dass das etwas weniger harmlos ist, als es am Anfang scheint, sich dann auch ausgeben als die österreichischen Vertreter eines Architekturpreises. Was interessant ist, weil sie nämlich sehr viel glaubhafter wirken durch diese Lüge, weil die sind beide recht ungewöhnlich. Sie ist so eine opernhafte Figur, eher ein einarmiger Chinese unter Anführungszeichen. Und als Detektive wirken die eigentlich überhaupt nicht, ja? Auch wenn sie das sind. Sehr wohl mehr als Architekturkritiker. Da kommen sie eigentlich mit dieser Lüge viel besser durch als mit der Wahrheit. Und erkennen eben, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen, und geraten hier auch an vier Personen, die in einem sehr speziellen Haus da im Kangaroo Valley leben oder dort sozusagen abgestiegen, als sind es scheinbare Touristen und Lottomillionäre, und es aber bald klar wird, also dass diese vier Leute eher in den Bereich von Geheimdiensten, PR-Agenturen etc. gehört.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du hast das Wort Geheimdienst jetzt schon so schön mir aufgelegt, weil ich habe mir notiert, beim Lesen deines Buches, du nennst es in deinem Buch so ein bisschen, als wenn sich das verändert hätte, dass im Grunde nicht mehr die Geheimdienste diese Dinge vorantreiben, sondern du nennst es politische Werbeagenturen. Und ich glaube, das trifft es recht gut. Also insofern ist dein Buch natürlich höchst aktuell politisch. Zum Beispiel der Krieg im Nahen Osten, der uns gerade total sprachlos macht, auch diese ganze Grausamkeit, aber auch diese Komplexität, die wir im Grunde ja gar nicht mehr verstehen, das ist im Grunde ein Teil deines Buches eigentlich. Nicht dieser spezielle Krieg, sondern Kriege an sich.
Die Fälschung.
Die
nicht?
Macht also der das Bilder.
Ist, ja, natürlich,
es, die genau, Macht es geht der Bilder. Um die Macht der Bilder und um diese Propagandaschlachten durch Social Media und so weiter. Sind das Dinge, die dich beschäftigen und du dir gedacht hast, das kann man ja auch mal nicht in einem Sachbuch oder einem politischen Artikel bearbeiten, sondern warum kann man das nicht einfach in einen, Anführungszeichen, lustigen Krimi packen?
Für mich funktioniert es auch nur über die Fiktion, ja, weil es geht natürlich um Dinge, die, ich möchte es anders vielleicht angehen, es gibt also sozusagen in dem Buch, das ist auch nur eine halbe Seite, aber es gibt einen Hinweis auf eine sozusagen auf ein reales Ereignis, nämlich 1994, Vorfälle in Ruanda, der Genozid in Ruanda mit 800.000 Toten, und wo eben darauf hingewiesen wird, wie hier eigentlich der Ausgangspunkt dieses Völkermords eine Fälschung war. Ein Attentat, das sich also 12 Jahre später dann herausgestellt hat, dass die Leibgarde des Präsidenten selbst höchstwahrscheinlich dieses Attentat vollzogen hat, um eben diesen Völkermord zu ermöglichen und vor allem, und das ist ganz wichtig, den damaligen Friedensprozess zu stören. Das ist ja immer wieder etwas Interessantes. In dem Moment, wo Friedensprozesse stattfinden, es einfach Interessen gibt von anderen Gruppen, dies zu torpedieren. Und Es ist nur so, dass wir natürlich, wenn wir, und ich habe das ja am Anfang schon gesagt, dass der Sinn der Fälschung ist es ja nicht, dass sie sofort als solche erkennbar wird. Auch bei einem Gemälde, und das Gemälde ist für mich in dem Sinn das Symbol dafür, ist es ja so, dass es eigentlich einen langen Zeitraum braucht, um eine Fälschung zu erkennen, ja, wenn sie perfekt ist. Ja. Es sind zu viele Leute auch, die an einer Fälschung interessiert sind. Also sozusagen, man wünscht sich ja auch, dass etwas ein Original ist und echt ist. Die, die davon profitieren, der Fälscher selbst, der Mensch, der das kauft, das Auktionshaus, ja, das Museum. Ja,
Eine ganze Kette.
Und das Publikum letztendlich. Ich gehe ja lieber auf ein Bild, wo ich sage, das ist ein echter Rembrandt und ein Gefälschter. Ja. Und dann braucht es manchmal Zeit, es braucht neue Methoden des Erkennens, neue Analysemethoden. Das gilt für das Gemälde genauso auch für politische Vorgänge. Und umso länger etwas zurück oder so, umso länger etwas her ist, umso eher finden sich auch Leute, die das durchschauen. Und mir ist es selbst aufgefallen in etwas harmloserem, wie zum Beispiel Stuttgart 21, dass zum Beispiel in dem Moment, wo Menschen pensioniert sind, also nicht mehr sozusagen Teil des Apparates sind, ja, sie viel eher bereit sind, darüber zu sprechen, was wirklich abgelaufen ist. Sie sind sozusagen nicht mehr gefährdet, ja, und haben auch oft das Bedürfnis, sozusagen, ja, auch sich selbst ein Stück weit zu befrieden, indem sie also über die wahren Vorgänge berichten. Ja, und das alles ist aber eben sehr schwer zu beurteilen, wenn man sozusagen, wenn es aktuell ist.
Genau,
ja?
Und wenn man mittendrin steckt. Wenn man mittendrin und steckt, Teil des Geschehens ist.
Teil des Geschehens ist. Und in der Fiktion kann ich das aber. Ja. Ja?
Also für mich ist, ich bin sowieso ich bin Buchhändlerin und selber Autorin. Das heißt, für mich ist die Macht der Fiktion so dermaßen wichtig. Also wenn ich erinnere mich, so viele wichtige Dinge in meinem Leben, politisch, historisch, wo ich mich nur an Romane erinnern kann. Ja. Also obwohl ich Zeitung lese, Artikel lese, Sachbücher lese und so weiter. Aber zum Beispiel Stefan Slobetzky hat mir in einem Krimi mal erklärt, wie Lobbyismus funktioniert. Und seitdem kriege ich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. In deinem Buch sieht man sozusagen, wie das Führen moderner Kriege. So ein Buch würde ich niemals lesen mit so einem Titel, aber in deinem Buch lernt man ganz viel darüber und das finde ich einfach total spannend. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Möglichkeit, Leute damit zu erreichen, die vielleicht politische Bücher nicht lesen würden, oder?
Aber wie gesagt, vor allem ist auch für mich selbst, ich würde das nicht machen. Ja? Also ich würde mir nicht zutrauen, sozusagen in einer journalistischen Weise an die Thematik heranzugehen. Ist auch nicht mein Ding, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ja. Ja? Und ich spreche Leute an, die auch Geschichten hören wollen, nicht? Und aber die natürlich durch diese Geschichten auf der anderen Seite über den Umweg der Fiktion natürlich wieder mit realen Verhältnissen konfrontiert sind. Und ich wollte es ja vorher sagen, weil ich erst vor kurzem auf diesen Satz von Hermita von Doderer gestoßen bin über Übertreibung. Und er sagt, dass die Übertreibung ein Vergrößerungsglas des Geistes ist, um die objektive Klette an einer bestimmten Stelle wieder in ihre rauen Fasern aufzulösen. Und das finde ich ganz wunderbar. Wahnsinn, das beschreibt so präzise, warum eben Übertreibung und Fiktion nötig sind, um eben diese gegen diese objektive Klette vorzugehen und die rauen Fasern. Also das ist ein wunderbares Bild und natürlich ist es, bleibt es eine Erfindung, bleibt es Fiktion oder man könnte auch sagen, es ist alles frei erfunden und darum ist es aber auch so wahr. Und ist natürlich auch für mich persönlich eine Auseinandersetzung mit dem, was gerade geschieht und was mir natürlich genauso Kopfzerbrechen bereitet wie vielen anderen Menschen.
Reden wir noch ein bisschen über deine unterschiedlichen Genres, die du so bedienst. Ich bin ja Buchhändlerin, ich denke immer in Abteilungen sozusagen, was natürlich manchmal schwierig ist.
Ich wehre mich auch echt gegen den Begriff lustiger Krimi, ja.
Na gut, sagen wir mal, humorvoll.
Also Humor ist immer ein Teil, das ist keine Frage. Ja,
es gibt
das
ja
ist
nichts
mir wichtig,
Schwierigeres
ja.
Für Buchhändler oder für Buchhändlerinnen, wenn ein Kunde reinkommt und sagt, ich hätte gerne ein lustiges Buch, da kriegen wir alle die Krise. Und deswegen sind wir natürlich schon so ein bisschen, wir packen das immer gerne in Schubladen, aber es gibt natürlich, ich sage immer, welche Art von lustig? Meinen Sie Loriot-lustig oder meinen Sie, ja, keine Ahnung. Also es ist lustig, ist wahnsinnig schwierig.
Nein, aber darum, ich betone auch immer, für mich ist natürlich der Humor, das Komische gerade Komik aus der Tragödie entstehend. Genau. Ja, das, und das Groteske und Skurrile, das ist für mich wichtig und auch die surrealen Anteile.
Genau.
Und ich denke, dass ich da auch ein, sage ich mal, ein sehr österreichischer Schriftsteller bin, obwohl ich ja vor allem in Deutschland jetzt beheimatet bin. Und da, das ist wirklich sozusagen, um nochmal Dodra zu zitieren, das ist, er sagt ja, die Kindheit ist die Soße oder die Kindheit und Jugend, das ist ein Kübel, den man über den Kopf gestülpt bekommt und dann rinnt einem die Soße ein Leben lang herunter. Und für mich ist gewissermaßen die österreichische Literatur, Hersmanowski Orlando, der geliebte Thomas Bernhard, Dodara, Handke, all das, die Bachmann, das ist die Soße, die an mir herunterrinnt, nicht? Und die ich auch in 30 Jahren Deutschland nicht abgelegt habe. Aber natürlich, und versuche eben, damit eben auch Kriminalromane zu schreiben, obwohl das natürlich nur ein Teil meiner Arbeit ist. Ich schreibe auch eben, es klingt schon absurd, wenn ich sage nicht Krimis. Ja.
Darüber wollte ich jetzt gerade reden, genau. Diese Einteilung ist ja immer wahnsinnig schwierig. Reden wir trotzdem so ein bisschen über dieses Schreiben. Du bist ja ein ziemliches Phänomen, denn die meisten Krimi-Autoren, die ich kenne, die schreiben einfach ausschließlich Krimis. Also Donna Leon, Martin Walker, vielleicht schreiben sie dann noch ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten von ihrer Krimifigur, aber keine Literatur unter Anführungszeichen. Bei dir ist das anders. Du switchst zwischen den Genres, also auch zwischen den Abteilungen in meiner Buchhandlung. Hier ist das Krimiregal, da hinten ist die Literatur. Macht dir das Spaß? Passiert das einfach so? Ist das in deinem Kopf, dass der Cheng jetzt wieder raus muss? Mein erstes Buch, was ich von dir gelesen habe, war Gewitter über Pluto zum Beispiel. Da bin ich überhaupt auf dich gekommen, da kannte ich diese Cheng-Reihe noch gar nicht. Wie entscheidest du, was es wird?
Zunächst einmal ist es so, dass ich, als ich zu schreiben begann, also ich war ja ursprünglich bildender Künstler und ich als Leser, also ich war, wie ich bildender Künstler war, also ein exzessiver und obsessiver Leser. Und weil das für mich irgendwie Ausgleich war zum Malen. Und da habe ich diese Unterscheidung nicht getroffen. Also für mich war, ich habe Bücher geliebt und bestimmte Autorinnen und Autoren geliebt. Und da waren eben, da waren Krimis dabei und es waren Literatur dabei. Und ich habe eben zwischen dem Chandler und dem Musil für mich also keinen Unterschied gemacht von meiner Bewertung, ja, sondern nur zwischen Sachen, die mir gefallen und Sachen, die mir nicht gefallen. Und als ich dann zu schreiben begonnen habe, das waren am Anfang, also noch ganz frühe, sehr surreale, fantastische Kriminalromane, hatte ich den Eindruck, okay, ich kann eigentlich im Kriminalroman für meine Verhältnisse alles unterbringen, was ich möchte, weil ich betone auch immer ganz gerne den Unterschied zwischen Krimi und Kriminalroman. Das sagt er schon, da ist ein Roman, ja. Das heißt, natürlich kann ich in einem Kriminalroman auch Tiere einführen.
Philosophie, Musik,
Kunst, Kultur, alles. Die Landschaftsbeschreibung. Denis Scheck hat einmal über einen Roman Krimi von mir gesagt, er hätte noch niemals in einem Kriminalroman so viel über Babypflege erfahren. Das war Die feine Nase der Lilli Steinbeck, wo halt auch ein Baby vorkommt.
Genau. Und dann geht's ich habe noch nie einen Kriminalroman gelesen, wo Wittgenstein zitiert wird.
Ja, genau. Ich weiß auch, es gibt natürlich Leser, um Gottes Willen, der fängt mit Wittgenstein an. Was ist denn das für ein Krimi? Nicht? Aber ja, für mich passt es. Aber ich schreibe eben auch Bücher, die eben nicht, also die, sage ich mal, der Kriminalroman zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass es hier sozusagen Krimi-Figuren gibt, also Ermittlerfiguren. Tod und Mordschlag, dafür brauchst du keinen Kriminalroman, ja.
Das muss aufgeklärt werden.
Genau, es gibt Ermittlerfiguren. Und ich habe eben Romane, wo es keine Ermittlerfiguren gibt und die eben, also wie gesagt, ich tue mir mit der Definition schwer, aber die eben reinherum also nicht Krimis sind und ich weiß es vorher nicht. Es ist so, dass ich manchmal merke ich es erst so nach und nach. Also ganz stark war das bei Die Möbel des Teufels. Da habe ich also, glaube ich, ungefähr also ein Drittel des Buches gebraucht, um drauf zu kommen, dass das überhaupt ein Cheng-Roman wird. Ja? Weil das beginnt mit einer ganz anderen Figur und der dann aber in einer Situation ist, wo er während der Pandemie dann sich durch die Taubstummengasse bewegt und da ein Schild Schild sieht, wo Detektiv Wolf steht, ja, und ihm die Idee kommt, sein Problem, das er hat, jetzt eben dann gewissermaßen zu teilen mit zwei Detektiven. Und, aber das war mir erst nach einem Drittel des Buches klar.
Also jetzt glaube ich dir wirklich, dass sich die Figuren reinschummeln in deine Romane.
Ja,
das Roman.
Ist, ich wusste auch jetzt nicht bei meinem letzten Buch, Der betrunkene Berg, also ein Nicht-Kriminalroman, wo dann in der Geschichte plötzlich die Lili Steinbeck aus einem früheren Buch auftaucht. Es war nicht geplant, ich habe nicht am Anfang gesagt, ich muss jetzt da eine alte Figur wieder einführen für ein paar Minuten, sondern es hat sich so ergeben und ich will nicht sagen, dass ich jetzt vollkommen geistlos so dahinschreibe und natürlich spekuliere ich, recherchiere ich, und aber es ist so wie im wirklichen Leben. Ich weiß nicht, was morgen genau passiert. Ich weiß, ich habe morgen eine Lesung, ja, aber ob dort alles, ich weiß nicht, ob da eine kleine Katastrophe passiert oder was, das kann ich jetzt noch nicht sagen, nicht? Und so ist es in Geschichten auch. Natürlich überlege ich, wohin wird es gehen, wie wird es sich weiterentwickeln, nicht? Aber ja, es passieren Sachen, die ich so nicht geplant habe.
Ja, ich sehe schon, wir könnten stundenlang noch über dein Schreiben reden und über den Cheng. Ich habe noch eine kleine Frage, eine abschließende Frage vom Cheng. Ich hoffe, du kannst sie beantworten. Wir müssen uns ja noch mit einem kleinen Mitbewohner in Chengs Kopf auseinandersetzen. Ja. Er hat da etwas, was ihm ziemliche Kopfschmerzen bereitet, nämlich einen Tumor. Das wird auch relativ offen gleich am Anfang quasi klargelegt. Heißt das, wir müssen uns jetzt endgültig vom Cheng verabschieden, oder weißt du das selber nicht genau?
Das weiß ich selbst nicht genau, und ich sag mal, ich habe jetzt schon doch jetzt einige Anrufe und Mails bekommen, wo man sozusagen mich gebeten hat, mir das doch sehr gut zu überlegen, wie ich in Zukunft sozusagen mit dieser Figur verfahre oder was ich jetzt aus dieser Krankheit, diesem Glioblastom, das er da im Kopf sitzen hat und mit dem er sich unterhält. Also das war für mich natürlich, also es war, glaube ich, die schwierigste Aufgabe für mich in diesem Buch. Apropos in Recherche, dass ich natürlich also aus dem Umfeld Menschen kenne, die mit solchen und ähnlichen Krankheiten oder im Tumoren konfrontiert sind, und mich da hinein zu versetzen, ohne sozusagen selbst im Moment das zu erleiden. Und das war die schwierigste Aufgabe. Ich hoffe, dass das gelungen ist. Aber wie gesagt, es ist so eine eigenartige Interaktion, also zwischen dem Cheng und dem, er nennt es ja das Ding in meinem Kopf und meint damit also das Ding aus einer fernen Welt. Also es ist zwar ein hirneigener Tumor, aber er nimmt es wahr als einen Fremdkörper, der sich hier sozusagen eingenistet hat und mit dem er in einer Art von eben ja sehr, sehr zynischen und lauten Konfrontation steht. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja so wie mit seinem Hund. Ich meine, der ist im dritten Roman gestorben und seither ist er immer noch da.
Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du spätestens innerhalb des nächsten halben Jahres ein E-Mail von einem versierten Neurochirurgen bekommst, der dir genau erklärt, wie wir aus Chengs Hirn das Ding entfernen, und dann wird es einfach weitergehen. Ich danke vielmals für das Gespräch.
Ich danke ebenfalls.
Und nun wird uns Heinrich Steinfest eine kleine Stelle aus seinem Roman Gemälde eines Mordes, erschienen im Piper Verlag, vorlesen.
Cheng wandte sich um und erkannte im Dunkel die kompakte, rundliche Gestalt eines Wombats. Dieser gab ein Geräusch von sich, welches aber allein dem Zermalmern irgendwelcher Gräser in seinem Maul zu verdanken war. Und nicht etwa einer Drohgebärde, weil da ein einarmiger Mann vor seiner Höhle kniete und neben diesem wiederum eine Frau, die ihre Taschenlampe auf ihn, den Wombat, gerichtet hielt. Dieser kurzbeinige Kerl entsprach nun so gänzlich einem Kindchenschema mit seinen Knopfaugen und seinen Öhrchen, seiner fellbewachsenen, knuffigen Rundlichkeit und dem Eindruck vollkommener Schuldlosigkeit. Man hätte ihn für die Blaupause eines Stoff- und Kuscheltiers halten können. Gut 30 Kilogramm Kuscheltier, also zumindest kein Kuscheltier, das man als Trophäe beim Schießstand im Vergnügungspark erhielt. Fußnote. Wenn man nun wusste, dass Wombats als einzige Säugetiere einen würfelförmigen Kot produzierten, der einen Betrachter an Malzbonbons erinnern konnte, auch wenn sie anders rochen, verstärkte das noch den spielzeugartigen Charakter dieser Tiere. Natürlich war diese Kotform einem speziellen Darm zu verdanken. Und es war Oliver Roschek gewesen, der bereits lange vor einer Gruppe australischer Wissenschaftler erklärt hatte, dass dafür Rillen im Gewebe des Darms sowie unterschiedliche, mal steifere, mal weichere Bereiche verantwortlich seien. Etwas, was in seinem typischen Stil als mathematisch begabten Darm definierte. Auch wenn ihm, wie er schrieb, die Legende gefalle, die Form des Kots entstehe, indem der Wombat selbst ihn mit seinen Pfoten nachträglich knete und forme. Faktum war, dass je eckiger der Kot war, umso gesünder der Wombat, was im Falle der Legende des seinen eigenen Kot eckig formenden Wombats wiederum eine geistige Gesundheit impliziert hätte.
Vielen Dank für die kurze Lesung. Das war Heinrich Steinfest mit seinem neuen Buch Gemälde eines Mordes, erschienen im Piper Verlag. Und nun hören wir ein paar Buchtipps der Falter-Redaktion.
Mein Name ist Barbara Todt und ich schreibe im Falter über die Themen Politik, Medien und Zeitgeschichte. Und ich habe zwei Buchempfehlungen mitgebracht. Einen Roman, der vor kurzem erschienen ist, Trust von Hermann Diaz, und ein Sachbuch, das unter die im Falter rechts beliebte Rubrik Wiedergelesen fällt, weil es ist schon 2015 erschienen, aber es passt sehr gut zu aktuellen Debatten. Es heißt Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht von Ronen Steinke. Trust in der deutschen Übersetzung Treue, wobei ich hätte Vertrauen als Titel besser gefunden, heißt also der Roman des amerikanischen Autors Hernán Díaz. Er wurde mit dem Pulitzerpreis 2023 ausgezeichnet und ich habe ihn im Sommer gelesen. Was heißt gelesen? Ich habe ihn verschlungen. Es ist ein Buch, das nicht nur inhaltlich, sondern auch in seiner Form mich wirklich überzeugt hat. Um was geht es? Diaz erzählt die fiktive Geschichte eines Manhattaners Börsenspekulanten, der vor rund 100 Jahren die erste Hochblüte des Handels mit Aktien und Optionen nutzt, um ein sagenhaftes Vermögen aufzubauen. Stellen wir uns vor, ein stolzes Hochhaus in bester Lage am Central Park, glanzvolle Abendeinladungen, kunstsinniges Mäzenatentum. Natürlich kommt dann der Börsenkrach, aber unser Protagonist übersteht auch das. Nur privat scheint er weniger Glück zu haben. Die Ehe mit seiner Frau, die aus einer der gediegensten Familien stammt, mit viel Stammbaum, aber wenig Vermögen, bleibt kinderlos. Und seine Frau erkrankt dann auch noch an einer seltsamen Krankheit, die sie in ein Schweizer Sanatorium bringt. Aber auch sie scheint eine besonders starke Persönlichkeit gewesen zu sein, wenn auch etwas weltabgewandt. Sie interessiert sich jedenfalls für moderne Kunst und Musikavantgarde und fördert beides auch sehr. Das ist zumindest das Bild, das man nach den ersten von vier Teilen des Romans hat. Weil der Autor Diaz erzählt die Geschichte dieses Paares viermal aus vier Perspektiven. Einmal als Novelle, geschrieben von einem Journalisten, der es mit der Wahrheit offenbar nicht ganz so genau nahm. Dann lesen wir Fragmente, offenbar von einer Autobiografie unseres Protagonisten, die er entweder selber geschrieben hat oder schreiben hat lassen. Und dann begegnen wir jener Frau, die als junges Mädchen vom Magnaten beauftragt wurde, sein Leben niederzuschreiben. Sie ist mittlerweile eine ältere Dame, die nach dem Tod des berühmten Ehepaares den Nachlass, der inzwischen zugänglich ist, sichtet und noch einmal nachzuforschen beginnt. Und als viertes und letztes Kapitel spricht die Frau des Magnaten zu uns aus ihren Tagebüchern. So viel sei verraten, es ist am Ende natürlich alles ein wenig anders, als man anfangs gedacht hat. Biografien, was ist wahr? Wer legt den roten Faden entlang, dem man ein Leben erzählt? Wie will man gesehen werden und wie ist man wirklich? Das ist das große Thema, das Diaz in diesem wirklich meisterhaften Buch miterzählt. Ja, ich lese ja gerne Biografien, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben. Und auch das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist eine Biografie, diesmal ist allerdings eine klassische. Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht aus dem Jahr 2015 von Ronen Steinke. Ja, wir haben diesmal eben ein klassisches Buch vor uns liegen, mit viel Anhang und Literatur und Verweisen. Fritz Bauer, 1903 in Stuttgart geboren, 1968 in Frankfurt am Main gestorben, war ein deutscher Jurist. Als Generalstaatsanwalt initiierte er den ersten Auschwitz-Prozess in Deutschland im Jahr 1963. Da waren die berühmten Nürnberger Prozesse schon mehr als 10 Jahre vorbei. Sie fanden von 1945 bis 1949 statt. Aber der Umgang mit der Nazizeit war trotzdem noch voller schwieriger Tabus und heute würden wir sagen voller Verschwörungserzählungen und Fake News. Steinke ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist dort Spezialist für Rechtsthemen und er ist ein brillanter Erzähler. Auch diese Biografie liest sich deshalb fast wie ein Roman und wir kommen dem Protagonisten Fritz Bauer dabei auch persönlich sehr nahe. Ja, und dieser Bauer war eine schillernde und auch in sich widersprüchliche Persönlichkeit. Er war Jude, er wurde von den Nazis verfolgt und wie Österreichs legendärer Bundeskanzler Bruno Kreisky konnte er in Schweden im Exil überleben und brannte darauf, nach dem Krieg sein Land wieder aufzubauen. Aber so wie Kreisky musste auch Bauer erleben, dass man ihn anfangs nicht so recht zurück wollte und auch später musste er sich gegen viele Widerstände durchsetzen. Das führte dazu, dass er in der Nachkriegszeit sein Judentum versteckte oder verstecken musste. Fritz Bauer war auch jener Jurist, der mithalf, den Nazi Adolf Eichmann in Argentinien festzunehmen. Er und nicht unbedingt Simon Wiesenthal, wie viele glauben, gab dem israelischen Geheimdienst den entscheidenden Tipp. Er hätte diese brisante Information auch den deutschen Ermittlungsbehörden stecken können, aber denen traute er nicht, weil die Justiz und die Exekutive in Deutschland, übrigens genauso wie in Österreich, voller ehemaliger Nazis war, die ihre alten Kampfgenossen schützten, anstatt sie zu verfolgen. Ja, und dazu kommt auch noch, Bauer war homosexuell, was in Deutschland bis 1969 verboten war. Der berüchtigte Paragraph 175 des deutschen Strafrechts wurde erst 1994 endgültig abgeschafft. Er konnte seine Sexualität also nicht offen leben, aber gleichzeitig setzte er sich für die Gleichstellung von homosexuellen Menschen ein. Er war also ein Ausnahmejurist, der gesellschaftspolitisch in Deutschland viel aufgebrochen hat. Einerseits vergangenheitspolitisch durch den Auschwitz-Prozess und, wie wir mittlerweile auch besser zu würdigen wissen als Wegbereiter für homosexuellen Rechte. Ja, und warum empfehle ich dieses Buch gerade jetzt? Das ist ja bereits aus dem Jahr 2015. Weil es sehr gut erklärt, wie belastet Deutschlands und auch Österreichs Verhältnis zu seiner Vergangenheit lange Zeit war. Wie verkorkst das Denken und Fühlen bis weit in die 1960er Jahre hinaus war. In Österreich dauerte die Aufarbeitung der Nazizeit ja überhaupt bis in die 1980er Jahre. Und das alles schwingt mit, wenn wir heute auf den Nahostkonflikt blicken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Heinrich Steinfest mit seinem neuen Buch Gemälde eines Mordes, erschienen im Piper Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.